Jesus, danke, dass wir das nicht nur singen, sondern auch uns selbst zusagen, dass du unsere Hoffnung bist. Gerade in Situationen, wenn keine Hoffnung da ist. Gerade dann, wenn wir kein Licht sehen, wenn es nicht vorwärts geht, wenn nicht alles gut ist. Danke, dass du uns daran erinnerst und dieses Lied. Ich bete, Herr, dass dieses Lied immer wieder uns in Erinnerung kommt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist, dass du Hoffnung bist und dass du Gutes für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen, Amen. Predigt und die Geschichte, über die ich heute sprechen werde, im Neuen Testament wird dazu auch Taufe gesagt, dass das Volk Israel im Roten Meer getauft wurde. Heute in der Predigt und den Bibelstellen werden wir gar nichts von Taufe lesen, aber rückwirkend wird die Situation als Taufe beschrieben. Das ist schon spannend. Und das gibt der Taufe eine noch breitere Bedeutung, weil das eine sehr herausfordernde Situation war. Weil das eine Situation war, bei der das Volk Israel echt Entscheidungen treffen musste. Und die Taufe ist ja so eine Entscheidung. Das ist ein öffentliches Bekenntnis, ein Ja, ein es gibt kein Zurück mehr. Und deswegen glaube ich, dass die Geschichte uns helfen wird. Allen, die schon getauft sind, aber auch allen, die das noch vor sich haben. Deswegen freue ich mich, heute darüber zu sprechen. Ja, so wie jetzt in der Gebetszeit einige das auf die Karte geschrieben haben, ich glaube, das kennen wir alle aus unserem Alltag. Es gibt Situationen, da wünschen wir uns, dass Gott eingreift. Okay, also ich hoffe, ich spreche alle hier an. Also egal, wo du bist, egal, wo du, was du durchmachst, immer wieder kommt dieser Moment, dass du irgendwann sagst, Gott, kannst du was machen? Geht da was? Siehst du, wo ich gerade stehe? Siehst du, wo ich bin? Und wir beten, wir teilen diese Anliegen auch mit anderen Menschen. Und tatsächlich gibt es immer wieder diese Situationen, wo sich etwas tut. Auf einmal merkst du, boah, da kommt Bewegung. Irgendwie, es wird besser. Ne? Vor allem Menschen, die irgendwie mit Erkrankungen zu tun haben, die wachen dann eines Morgens auf und sagen, boah, ich glaube, es wird besser. Und das ist dann immer so ein entscheidender Moment, weil wir dann erwarten, jetzt geht's nur noch aufwärts. Aber oft passiert nach so einem Moment das Gegenteil und irgendwie wird's schlimmer. Weiß nicht, hat das jemand schon mal erlebt? Ne? Du betest und du denkst, wow, es wird irgendwie besser und dann geht's irgendwie. Also du hast das Gefühl, Gott greift ein, aber anstelle, dass es besser wird, wird's irgendwie schlechter. Und du denkst, was ist hier los in meinem Leben? Was habe ich falsch gemacht? Ja. Weil oft ist das auch damit verbunden, zum Beispiel, wenn du in irgendeiner schwierigen Lage bist und du weißt nicht so recht, was du tun sollst. Und dann kommt ein klarer Gedanke und du glaubst, der Gedanke ist von Gott. Ich bin sicher, dass es jetzt Gottes Wort für mich und ich höre auf Gott. Ich bin ziemlich überzeugt, es war Gottes Wort. Also gehe ich los und glaube, jetzt kommt nur noch Rückenwind. Doch statt Rückenwind, statt offener Straßen, landest du plötzlich in der Sackgasse und du hast das Gefühl, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. So ähnlich beginnt die Geschichte, über die wir heute sprechen. Es war eine ähnliche Situation, das Volk Israel war über 400 Jahre in der Sklaverei. Übrigens sehe ich gerade Gustav und ich kann mich erinnern, als bevor ich hierher gekommen bin nach Clausthal, habe ich mal so online geguckt, wer predigt denn hier, wen gibt es? Ne? Und da habe ich, Gustav, ich erinnere mich, da steht, standen Predigten von dir und die hießen Ägypten. Ja? War was, ne? Also, das ist die Vorgeschichte dazu quasi oder so. Auf jeden Fall, das Volk Israel war mehrere Generationen lang in Ägypten, in Sklaverei und dann greift Gott in ihre Situation ein. Über 400 Jahre Leiden, Sklaverei, über 400 Jahre ging es da nicht weiter und Gott greift ein. Das beschreibe ich nicht, wie er das gemacht hat. Echt, es war übernatürlich. Man sagt 10 Plagen oder 10 Wunder, wie auch immer. Auf jeden Fall schafft es das Volk Israel, aus Ägypten zu fliehen. Die Geschichte ist lang, spannend. Könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anschauen oder durchlesen. Auf jeden Fall, sie verlassen dieses Land Ägypten und sind auf dem Weg ins gelobte Land, ins Land Kanaan. Die meisten kennen das eher als Israel oder Judäa, wie auch immer, aber damals hieß das noch Kanaan. Das ist das Land, das von Milch und Honig fließt, hieß es. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Aussagen kennt, ne? Also wir damals zum Beispiel, wir sind im Jahr 1992 aus der ehemaligen Sowjetunion ausgewandert nach Deutschland und wir hatten auch so eine Vorstellung, ne? Dass auf den Straßen Schokolade liegt. Ne? So als Kinder dachten wir, wow, da gibt's alles. Ne? Milch und Honig fließt da. Und manchmal ja, glorifizieren wir so, ne? Bessere Wege, bessere Zukunft, ein besseres Land, einen besseren Job. Und wir denken, boah, wenn ich das kriege, dann wow. Ne? Und dann merken wir, als wenn wir dort ankommen, okay, es ist besser, definitiv, aber arbeiten müssen wir immer noch. Uns bringen wir immer noch mit unserem Charakter und so weiter. Auf jeden Fall, das Volk Israel ist da geflohen aus Ägypten und sie sind auf dem Weg ins gelobte Land und jetzt glauben alle und sie erwarten alle, jetzt wird es gut. Ab jetzt öffnen sich alle Türen, alle Tore, jeder Hügel wird platt gemacht, ne? Jedes Tal wird aufgeschüttet, wir spazieren da durch in das neue Land und sagen, hier sind wir. So war wahrscheinlich die Erwartung. Aber es passiert Folgendes. Sie verlassen Ägypten und schon nach kurzer Zeit, es hat nicht lang gedauert, kommen sie an einen Ort, wo es nicht mehr weitergeht und sie fragen sich, Gott, was machst du mit uns? Wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, Gott, was passiert gerade? Was machst du mit mir? Was hast du mit mir vor? Warum führst du mich hierher? Warum passiert das in meinem Leben? Dann ist die Predigt definitiv für dich. Wenn du es noch nicht erlebt hast, kommt. Aber ich habe auch ein Happy End. Ich glaube, an so einem Punkt finden wir uns oft wieder, viel öfter, als uns lieb ist. Wir stehen vor einer Situation und sind ratlos und fragen nach Gottes Hilfe. Jetzt können wir schauen, wie macht das Gott mit dem Volk Israel damals? Und wir können aus dieser Geschichte für uns ableiten, übersetzen, gibt es Parallelen zu meinem Leben und was kann ich davon lernen? Ich lese die erste Bibelstelle vor, zweites Buch Mose, Kapitel 13, Verse 17 bis 18. Da heißt es: Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen. Also wer geografisch so ein bisschen bewandert ist, er weiß ja, Ägypten liegt so südlich des Mittelmeers und von Ägypten in das gelobte Land Kanaan, wo jetzt Israel ist, führt der Weg durch den Gazastreifen heute, damals Philisterland. Und eigentlich war klar, wenn wir Ägypten verlassen und wir müssen dahin, dann müssen wir so lang gehen. Aber Gott sagt, nein, 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 ihr geht jetzt da lang. Und spätestens hier haben sie sich natürlich gefragt, was ist, warum machen wir das? Aber es gab da etwas, worauf sie sich verlassen konnten und Irrtum war ausgeschlossen. Sie sind etwas gefolgt, das werde ich gleich noch erzählen später. Und für sie war klar, Gott führt sie nicht in den Norden, sondern in den Süden. Also, eigentlich hätten wir erwartet, Gott nimmt den kürzesten Weg, oder? Also, da ist das Ziel, hier sind wir. Gott ist lieb, Gott ist nett, Gott will dir Last und Sorgen ersparen und er führt dich auf den Weg in den Norden. Aber nein, hier heißt es, Gott wusste, wie das Volk Israel reagieren wird, weil Gott zeitlos ist. Für ihn gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft. Er ist ohne Zeit, er ist allgegenwärtig und immer. Wir sind durch Zeit begrenzt. Aber Gott weiß schon heute, was morgen passieren wird. Und deswegen, er sah es voraus, wenn das Volk Israel dort durch möchte, durch das Philisterland, es wird Kämpfe haben, es wird Widerstand haben und sie sind dazu einfach noch nicht bereit. Sie würden sich anders überlegen und wieder fliehen. Also führt er sie in den Süden anstelle in den Norden. Israel sieht nur den kürzesten Weg, Gott sieht den besten Weg. Das kann man sich aufschreiben. Noch korrekter wäre: Ich sehe den kürzesten Weg. Gott sieht den besten Weg, aber lassen wir uns heute auf Kosten von anderen irgendwie weiterbringen. Ja, wir sind ja schlauer. Die Israeliten, die haben das nicht verstanden, ne? Von ihnen können wir lernen, weil wir sind ja schlauer. Ja, in Anführungszeichen. Offensichtlich ist der kürzeste Weg nicht immer der beste. Ich glaube, das fällt uns manchmal schwer, das zu akzeptieren. Ja, ich habe heute kurz mit Shadrach gesprochen. Er hat erzählt, dass er jetzt einen neuen Job hat, und zwar hier in Clausthal. Und ich kenne seine Geschichte. Ich kenne seinen Kampf. Und ich weiß nicht, wie oft er gebetet hat. Gott, warum? Gott, hier bin ich. Hier ist meine Familie. Gott, das kann nicht sein. Also er könnte mehr erzählen wahrscheinlich, ne? Aber Gottes Führung war so, ja, er war auch bereit umzuziehen und so, ne? Aber Allah war nicht bereit. Und deswegen musste der Weg anders sein, und zack, hat er einen Job in Clausthal. Also, ich meine, Clausthal ist jetzt nicht City of Hope hier. Ja, mit vielen Jobs. Ja, es ist Clausthal. Ja, okay, also man kann hier studieren auf jeden Fall, aber hier einen Job zu, die hier studieren, die meisten kriegen keinen Job hier, ne? Ne? Aber außer Annika. Auf jeden Fall. Das fällt uns manchmal schwer. Wir verbinden Gottes Führung oft damit, dass Dinge einfacher werden. Wenn Gott eine Tür öffnet, denken wir, jetzt wird der Weg gerade. Und wenn Gott uns führt, erwarten wir Rückenwind. Aber es passiert oft genau das Gegenteil, weil es nicht der beste Weg für uns ist. Hier führt Gott sein Volk bewusst auf einem Umweg. Nicht, weil etwas schiefgelaufen ist, sondern weil das Teil seines Plans ist. Umweg ist nicht immer das Ergebnis eines Fehlers von dir, sondern manchmal Gottes Plan. Okay, bis hierhin könnten wir sagen, ja, na gut, komm schon, ey, die waren 400 Jahre in Sklaverei. Wie lang geht der Umweg? 2 Wochen? 2 Monate? Komm, 2 Jahre? Komm schon, ist okay. 430 Jahre habt ihr gewartet, ist doch nicht schlimm. Aber jetzt wird es schlimmer. Der Umweg alleine ist noch nicht so das größte Problem. Wer die Geschichte kennt, weiß natürlich, ah, gleich kommt noch das. Aber ich hole mal alle ab, ne, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also einmal der Umweg, sie gehen in den Süden, anstelle schon in den Norden zu gehen. Und dann führt sie Gott an eine Stelle, da merken sie, es geht nicht mehr weiter. Sie sind in einer Sackgasse gelandet. Sie stehen vor dem Meer und vor dem Wasser. Und sie wissen, die Navigation, ich erkläre später, welche Navigation sie hatten, sie zeigt da lang, über das Meer. Und damals kannte man das noch nicht, dass jemand über Wasser laufen kann. Das steht erst im Neuen Testament. Das war Jesus, der dann irgendwann über Wasser gelaufen ist. Okay, das war ein schlechter Witz wahrscheinlich am Rande. Aber 2 haben gelacht. Auf jeden Fall, erst führt sie Gott auf einem Umweg, und jetzt führt er sie in eine Sackgasse. Aus einer Sackgasse, ich weiß nicht, ob du schon mal in seiner Sackgasse gelandet bist. Was kann man da machen? Rückwärtsgang und rausfahren. Also ist noch nie jemand in die Sackgasse reingefahren. Ja, kann man wenden. Ja, wenn du dein Navi anhast, sagt das Navi auch, wenn möglich, bitte wenden. Ja. Und ich denkt mir, vielleicht hat der ein oder andere Schlaue aus dem Volk Israel auch gedacht, vielleicht haben wir uns geirrt. Dann müssen wir halt wieder doch zurück in den Norden. Wahrscheinlich wollte doch Gott uns anders führen, aber wir dachten hier und so. Und in diesem Moment, wo sie anfangen mit dem Gedanken zu spielen, wir könnten ja umkehren, wenden, dann kommt eine Nachricht bei ihnen an, dass Pharao es sich anders überlegt hat. Der Pharao hat entschieden, ich muss mein ganzes Kriegsheer mobilisieren und ich jage jetzt den Israeliten nach, weil er hat gecheckt, billige oder sogar kostenlose Arbeitskräfte fehlen jetzt. Arbeitskräftemangel ist ein Dauerbrenner. Auch in Ägypten, auch vor 3.200 Jahren. Okay, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengezählt. Ungefähr, ja, 1000 vor Christus, 1200 vor Christus ungefähr haben sie das gelobte Land betreten. Okay, der Pharao hat es sich anders überlegt und jagt den Israeliten hinterher. Lesen wir, was hier passiert. Zweites Buch Mose, Kapitel 14, wir sind jetzt ein bisschen weiter, Verse 10 bis 14. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen. Und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Jetzt auf einmal. Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Ja, ich kenne die Geschichte, wie sie da damals gejammert haben und so. Aber man vergisst ja die Vergangenheit. Übrigens, wir neigen dazu, die Vergangenheit zu glorifizieren. Früher war alles besser, oder? Ja, ich sehe sie, den rechten Block, das sind schon Herrschaften, die mehr Lebenserfahrung haben. Früher war alles besser, oder? Okay, und irgendwann sitzt ihr dann, wenn ihr auch noch ein paar Jahre mehr habt, auch dort. Und dann werdet ihr dasselbe sagen. Es wird immer und immer, ne? Also typisch wir Menschen. Wir vergessen. Okay. Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Mose erwiderte, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Und jetzt kommt ein Bibelvers, der auf vielen Postkarten steht. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, ihr aber sollt ruhig sein oder stille sein. Also jetzt habt ihr auch den Kontext zu diesem Bibelvers. Ja, überhaupt nicht cool. Ne? Also wer diesen Vers immer für sich nimmt und ne, irgendwie, das ist mein Leitvers und so, dann musst du auch bereit sein, das durchzumachen, was hier passiert ist. Okay, und schauen wir mal, was da passiert. Also, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die ägyptische Armee. Aus menschlicher Sicht gibt es keinen Ausweg. Sie sind am Verzweifeln, sie schreien, sie reden dummes Zeug, ne? Fangen an, sich nicht mehr richtig zu erinnern, wie es da war in der Vergangenheit tatsächlich. Ne? Sie machen aller Vorwürfe, Mose, wohin führst du uns? Was machst du hier? Was soll das? Ne? Okay. Und vielleicht kennst du das auch. Wir versuchen ja immer so ein bisschen zu übersetzen. Du betest um Gottes Führung, du fastest vielleicht sogar und dann triffst du auch eine Entscheidung im Vertrauen auf Gott. Du bist dir sicher, das ist der sichere Weg und plötzlich stehst du vor einer Situation und du sagst, Herr, das kann nicht dein Plan sein. Und du bist sogar geneigt oder motiviert zu sagen, im Namen Jesus, Teufel, lass von mir ab. Ja. Vorsicht. Okay, nicht alles, was herausfordernd ist, nicht jede schwierige Situation ist vom Teufel. Okay, manchmal ist das Gottes Weg für uns. Warum sie sicher sein konnten, dass sie da richtig sind, war ihr Navigationssystem. Also damals gab es noch kein Google Maps und wie heißt das bei Apple? Siri, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe kein Apple. Kein TomTom, wer noch altmodisch mit Navis fährt. Gab's, ja, oh, du kennst das, ne? Aus welchem Jahrtausend kommst du? Auf jeden Fall, sie hatten tagsüber eine Wolkensäule. Eine Wolke, die keine normale Wolke war, sondern sie war wie eine Säule, also so eine längliche. Säule ist ja etwas, was länglich ist. Und diese Wolkensäule war im Himmel deutlich zu sehen und der sind sie gefolgt. Das war tagsüber. Und nachts verwandelte sie sich in eine Feuersäule. Also niemand aus dem Volk Israel konnte eine Diskussion beginnen und zu sagen, ich glaube, wir haben falsch geguckt. Das ging nicht. Also für alle war klar, das ist unsere Orientierung, unsere Navigation und da fahren wir auch lang, gehen wir lang. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich benutze öfter das Navi inzwischen und es gibt immer wieder diese Situationen, wo, also du kennst eigentlich den Weg und auf einmal sagt dir das Navi, jetzt rechts abbiegen. Und Tanja kennt das von mir, ich fange dann an zu diskutieren. Ich sage niemals. Das ist falsch. Ne? Und es gab immer wieder Momente, da habe ich nicht gehört. Ja, und dann standen wir da. Unfall, Stau, Straßensperrung, wie auch immer. Und ich lerne immer mehr dazu, ne, dass man das auch als Pastor sollte ich loslassen und vertrauen. Ich bin nicht immer am Leiten und so. Und ich habe gelernt, es gibt eben diese Situationen, da folge ich dann dem Navi. Und am Ende merke ich, das war gut. Das war ein Umweg, aber es hat mir so viel Stress erspart, so viel Zeit und so weiter, ne? Und so ähnlich muss es irgendwie gegangen sein wie mir, wenn ich auf diesen Umwegen gerade bin und denke, wo fahre ich denn jetzt hin? Jetzt stellt euch mal vor, sie folgen dieser Wolkensäule, sie sind da vor dem Meer und sie denken, hier stimmt irgendwas nicht, wir konnten uns doch nicht so geirrt haben. Und wie sind wir nur in dieser Sackgasse gelandet? Und das ist jetzt vielleicht auch ein wichtiger Satz, eine wichtige Aussage. Israel ist nicht in der Sackgasse gelandet, weil Gott sie nicht geführt hat, auch nicht, weil sie sich geirrt haben. Israel ist in der Sackgasse gelandet, weil Gott sie geführt hat. Und das muss man erstmal verdauen. Da, wo du jetzt gerade stehst in deinem Leben, wenn du echt das Gefühl hast, da geht's nicht mehr weiter, ich komme nicht vorwärts, irgendwie bin ich hier reingeraten, was habe ich falsch gemacht? Bitte erlaube dir noch eine andere Frage daneben. Nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern was hat der Herr vor? Wie könnte sein Weg aussehen? Israel sieht nur das Meer, den Pharao und keinen Ausweg, aber Gott sieht bereits einen Weg, den noch niemand sehen kann. Und das ist, weil Gott weiter sieht. Gott sieht einen Weg und den Weg, den er sieht, er schafft ihn auch, er ermöglicht ihn. Also bis hierhin geht irgendwie alles noch irgendwie okay und wird immer schlimmer und es geht dann nicht mehr weiter, aber dann meckern sie und Mose sagt, noch heute wird der Herr euch befreien. Und übrigens, das ist auch interessant, eine interessante Stelle. Ich hoffe, dass ich es richtig auf den Punkt bringe. Die Geschichte hat natürlich ein Happy End. Ne? Und Gott befreit sie tatsächlich auch vor den Kriegstreibern aus Ägypten. Aber es passiert nicht heute. Es passiert morgen. Und jetzt könntest du, wenn du super kritisch bist, könntest du sagen, Mose hat sich geirrt. Mose sagt heute, aber die tatsächliche Umsetzung kommt morgen. Und übrigens glaube ich, dass so Prophetie funktioniert. Wenn Gott uns einen prophetischen Impuls gibt, ne, wir glauben ja an sowas noch, ne, Gott redet heute noch zu Menschen und er kann mir etwas sagen und ich kann etwas hören, ohne dass die anderen es hören. Ja, ich vermute, ihr wisst, dass wir hören nicht mit den Ohren, sondern wir hören mit dem Gehirn. Aber die Ohren, die senden Impulse an das Gehirn. Und wir sehen übrigens auch nicht mit den Augen. Die Augen, die leiten Impulse weiter. Wir sehen auch mit dem Gehirn. Ja? Und Gott kann eben diese natürlichen Wege übergehen. Und irgendwie hat Gott diesen Impuls in Mose hineingegeben, dass er sagen soll seinem Volk, keine Angst, ich werde euch gleich befreien. Es wird bald passieren. Und Mose nimmt das wahr und gibt es weiter und sagt, heute wird das passieren. Übrigens ein paar Mal ist das bei Mose so gewesen. Das heißt nicht, dass er sich geirrt hat. Er hatte ziemlich recht. Und das Ergebnis ist dasselbe. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Impuls von Gott bekommst und du traust dich nicht, das anderen weiterzugeben. Ich will dich ermutigen, du bist kein Orakel, okay? Prophetie ist nicht, du bekommst einen Code geschickt, ne? Oder eine Programmiersprache 11001 und das 100.000 Mal und dann wie eine Maschine gibst du dann raus, was Gott sagen möchte. So spricht der Heilige Geist, so spricht der Herr. Ich sehe ich nicht. Ne? Ich sehe das eher so, du empfängst etwas, einen klaren Gedanken und den darfst du auch so weitergeben, ohne irgendwie ganz genau präzisieren zu müssen. Ja, morgen früh in genau 4,6 Stunden, sondern kann sagen, ey, ich nehme wahr, dass sehr bald was passieren wird, das und das und das. Okay, das aber nur am Rande. Wir versuchen ein bisschen noch Theologie zu machen. Okay, ich weiß, das geht ein bisschen tiefer, aber auch am Sonntag ist das erlaubt. Auf jeden Fall, Mose ist sicher, Lösung naht und jetzt handelt er. Und das ist für mich auch wichtig. Wenn jemand dir einen prophetischen Impuls weitergibt, ist das nicht die Voraussage der Zukunft, sondern Motivation zum Handeln. Okay? Das ist nicht so, chill jetzt und in 3 Jahren wirst du auf einer großen Bühne stehen und vor 4.000 Menschen sprechen. Oh, ich sehe vom Herrn, dass du vor vielen Menschen sprechen wirst. Das ist kein Impuls, dass das passieren wird, sondern das ist eher ein Auftrag, hey, fang an zu üben, fang an zu studieren, fang an dich vorzubereiten. Und Mose wusste, er muss jetzt etwas tun und hier wird das beschrieben, 2. Mose 14, 21 bis 22. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus, da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Wenn du schon lange gläubig bist und in der Kinderstunde warst, hast du bestimmt diese Geschichte gelesen in der Kinderbibel. Und da gab es auch Bilder dazu. Und ich habe diese Geschichte, bin erst später zum Glauben gekommen, ich war 14, aber ich hatte so eine Kinderbibel, warum auch immer, bekommen später noch. Ne? Und ich habe immer diese Bilder gesehen, ne? Da ist das Meer und da gibt es so einen, keine Ahnung, 10 Meter breiten Korridor, ne? Und das Wasser steht 40 Meter hoch irgendwie. Und das Volk Israel geht da durch, ne? Wie in so einem, wie nennt man diesen, Aqua, irgendwas, wo man so durch das Wasser durchläuft in so einer Glaskuppel. Sea Life, genau, ne? Und da kommt ein Hai vorbeigeschwommen, ne? Und dann irgendwie noch ein lustiger Fisch und sie winken da. Das war so nicht. Ja, die gehen da so spazieren, die Eltern mit ihren Kindern an der Hand, ne? Und gucken sich die Fische an, gleich Biologieunterricht während der Überquerung. Nein, was hier gelaufen ist, ist die stürmischste Nacht ihres Lebens. Es kam ein Ostwind, heißt es, gleich erkläre ich, was Ostwind bedeutet. Und er war so stark, dieser Wind, und er wehte die ganze Nacht hindurch, so dass das Meereswasser zurückgetrieben wurde. Also nicht ein Hokuspokus, er streckt seinen Arm aus oder seinen Stock oder wie auch immer und zack, das Wasser teilt sich. Ne? Also ich habe es auch schon in Filmen gesehen. Nein, ein starker Ostwind die ganze Nacht hindurch. Ich stelle mir vor, wie ihre Nacht war, wie sie in ihren Zelten geschlafen haben. Wie das geschüttelt und gerüttelt hat und der ein oder andere hat vielleicht angefangen zu beten, oh Herr, lass diesen Sturm aufhören. Und Mose steht nebendran, Herr, nein. Aber verständlich, ne? Also irgendwann mal, wenn du müde bist, wenn du nicht mehr schlafen kannst, ne? Also Mamas mit kleinen Kindern, die das schon mal durchgemacht haben, die wissen das, ne? Irgendwann um 3, 4, 5 Uhr morgens, sie haben nicht geschlafen, das Kind hat geschrien, da fängst du an, Dinge zu beten. Anwesende ausgeschlossen. Auf jeden Fall, dann kam der Morgen tatsächlich. Und sie wachen auf oder haben immer noch nicht geschlafen, verlassen ihre Zelte und sie sehen dieses Wunder. Ich habe das natürlich, es ist mit KI gemacht, das Foto, klar. Ne? Aber ich habe genaue Befehle gegeben, was da, wie es laufen soll. Und sie wachen morgens auf und sehen trockenes Land. Sie sehen einen Weg, wo vorher kein Weg war. Und sie machen sich auf den Weg auf die andere Seite. Und jetzt kommt es. Welcher Wind war das nochmal? Ein Ostwind. Aus welcher Richtung kommt der Ostwind? Aus dem Osten. Wo stehen sie, wenn man auf das Rote Meer schaut? Westlich. Das heißt, das war kein Rückenwind. Es war ein Gegenwind. Und damit das Wasser so bleiben konnte wie auf dieser Folie, damit das Wasser zurückgehalten wurde, musste der Ostwind weiter stark aktiv sein, sonst würden die Wassermassen wieder zurückkommen. Das heißt, sie machen sich jetzt auf den Weg auf das andere Ufer und die haben unglaublichen Gegenwind. Das war kein Spaziergang auf die andere Seite, das war der Kampf ihres Lebens. Also, weißt du, ich kann mich erinnern, immer wieder gibt es Situationen, dann sage ich, Herr, egal wie, aber hilf mir. Und dann fängt er an zu helfen. Und dann bin ich da mittendrin und sage, ja, aber so doch nicht. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere vom Volk Israel, als sie da schon mittendrin waren, vielleicht schon die Hälfte geschafft haben und sie alle erschöpft waren, dass der ein oder andere auch angefangen hat zu beten. Herr, kannst du den Wind irgendwie still werden lassen? Und Mose hinten dran wieder, nein, Herr, sonst kommen wir alle hier um, ne? Sonst kommen die Wasser zurück. Auf jeden Fall, ich will dich einladen, wenn du Gegenwind spürst, wenn du merkst, das Leben ist irgendwie ein Kampf und du gehst durch eine Situation, die nicht so leicht ist, erlaube diesen Gedanken, dass das die Lösung sein kann. Der Gegenwind ist nicht das Problem in deinem Fall, sondern vielleicht die Lösung. Vielleicht Gottes Weg, vielleicht Gottes Plan. Und tatsächlich, die Geschichte hat ein Happy End. Sie kommen alle, heißt es, am anderen Ufer an. In diesem Moment hört der Wind auf, die Wassermassen kommen zurück und das ganze ägyptische Heer ist gerade mittendrin, sodass die Aussage von Mose sich bestätigt, sie werden sie nie wieder sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir kommen zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit. Wie du dich siehst, ne, bei der Überquerung dieses Meeres in deiner Situation, in deinem Problem. Aber ich bin echt ziemlich sicher, da gab es verschiedene Menschen. Da gab es die Mutigen, die das Land gesehen haben, trotz Gegenwind, die gesagt haben, come on, yeah, die Rettung ist da, auf die andere Seite. Schaut mal, wie der Herr uns hier führt. Der Herr ist groß. Ich habe schon immer gewusst, ne? Also, aber gestern haben die noch gemeckert. Ich wusste, der Herr wird uns helfen und wir kommen an. Und dann gab es bestimmt auch diese ängstlichen Menschen, die irgendwie da standen am Rand und die gedacht haben, kann ich da wirklich rein? Und was ist, wenn der Wind aufhört? Ich bin mittendrin. Aber am Ende, das mag ich, am Ende sind alle angekommen. Alle, die Mutigen und die Angsthasen, die Starken und die Schwächeren, die Jungen und die Alten, am Ende sind alle angekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir so dein Leben anschaust und denkst, ach, ich bin ja, wer bin ich schon? Ja, also Allah, der, guck mal, der hat hier alles im Griff, ja. Christian, der weiß alles, was Technik angeht. Ich drücke nur Knöpfe hier. Wer bin ich schon? Ne? Also, wenn Gustav betet, da zittern die Wände. Ne? Wer bin ich schon? Ne? Aber ich möchte dir sagen, wir sind alle auf dem Weg. Und wir sind alle nicht für dieses Leben gemacht. Wir warten alle auf das Ende. Wir warten alle auf die Wiederkunft Jesu. Wir warten alle auf den neuen Himmel, auf die neue Erde. Wir warten alle auf die Ewigkeit. Und am Ende kommen nicht nur die an, die besonders mutig waren, besonders begabt, besonders schlau, besonders stark, sondern die, die auf dem Weg sich gemacht haben, die vertraut haben, die gesagt haben, Herr, ich weiß, du bist da. Ich weiß, du gehst mit mir und ich weiß, du wirst mich nie alleine lassen. Und deswegen, ey, ich will dich ermutigen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Einfach als sein Kind, auch wenn du schon 85 bist. Und wir sind alle gemeinsam unterwegs und wir unterstützen einander. Und die, die langsamer sind, die nehmen wir an die Hand. Die müde geworden sind, die tragen wir ein Stück weit mit. Wir sagen nicht, komm schon, reiß dich zusammen. Das kann doch nicht sein. Doch, kann sein. Es gibt Situationen, da müssen wir nicht nur für uns glauben, sondern auch für die, die mit uns gehen, die gerade echt im Glauben Kämpfe haben. Aber sie gehören dazu. Sie sind Teil von uns. Wir gehen gemeinsam. Ich komme jetzt zum Gebet und will dich einladen, für deine Situation zu beten. Dich zu fragen, was ist gerade mein Gegenwind? Was ist gerade mein Thema? Wo stecke ich gerade? Und vielleicht ist das der Moment im Gebet, in dem du sagst, Gott, ich vertraue, dass du das bist. Ich vertraue, dass du mich da durchführst. Ich vertraue, dass du Kraft gibst und dass du mich an einen Ort führst, auf ein Ziel hin, auf das ich mich freuen darf. Das ist echt die größte Rettungsgeschichte des Alten Testaments. Es ist heftig, was Gott da gemacht hat. Aber es ist nicht die größte Rettungsgeschichte der Bibel. Über 1000 Jahre später gab es eine ähnliche Rettungsaktion. Da stand irgendwie die ganze Menschheit und steht heute noch vor einer Sackgasse und kommt nicht weiter und die Vergangenheit holt sie ein und sie schaffen es nicht. Und Gott sagte, ich möchte das allen für alle Mal ändern. Gott wurde Mensch. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden mit einer Mission. Und er hat die größte Rettungsgeschichte der Welt, der Geschichte der Bibel vollbracht. Nämlich, er hat sein Leben gegeben, damit Menschen gerettet werden, damit der Weg sich öffnet. Und auch da hat erstmal alles so ausgesehen, als wären sie in der Sackgasse. Die Jünger, die Menschen, die Jesus begleitet haben, die sich auf ihn verlassen haben, sie sehen, er wird verhaftet, er wird zu Tode verurteilt und er wird hingerichtet. Und sie denken, dass jetzt ist alles vorbei. Aber am dritten Tag wird Jesus von den Toten auferweckt, von seinem Vater. Und er lebt und er lebt bis heute noch. Und dadurch, dass er sein Leben gegeben hat, obwohl er unschuldig war, hat er die Schuld, die Last, die Schmerzen aller Menschen auf sich genommen, so dass wir heute frei von Schuld neues Leben führen können. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das für dich neu ist oder ob du das alles schon kennst, aber wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich nehme wahr, dass das für mich ist heute, dass Gott mich da irgendwie anspricht, dass ich mein Leben ihm anvertrauen soll, dass ich mich auf ihn verlassen soll, dass ich aufhören soll, selbst kämpfen zu wollen, selbst Dinge zu erreichen in meinem Leben, selbst besser werden zu wollen, selbst Dinge nicht mehr tun, die ich nicht tun soll oder Dinge jetzt anfangen zu tun, die ich tun sollte, aber nicht tue. Wir nennen das im christlichen Jargon Bekehrung, eine Umkehr, eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich glaube, das ist heute mein Tag. Ich will heute diese Entscheidung treffen. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich will auch zu denen gehören, die gerettet werden, die einen neuen Weg sehen. Dann würde ich gerne gleich für dich beten. Ich bete erst für all die anderen und mit den anderen, die auch das Gefühl haben, da ist ein Wind gerade da, ein Gegenwind, eine Sackgasse, dass Gott da Frieden schenkt und Vertrauen. Und dann werde ich fragen, ob du heute da bist und dann kannst du dich melden. Und dann bete ich auch gerne für dich, wenn du dein Leben heute Jesus geben kannst. Darf ich euch einladen, zum Gebet aufzustehen? Ist das okay? Ja. Jesus, danke dir. Danke für diesen Raum, der voller Menschen ist, voller Schicksale, voller Geschichten. Und ich bin ziemlich sicher, dass da einige da sind, die gerade echt kämpfen. Einige stehen vor einer Sackgasse, wissen nicht, wie es weitergeht. Sie merken, wie etwas sie einholt, etwas aus der Vergangenheit. Andere haben gesehen, wie du Wege öffnest, wie du das Meer teilst und sie haben sich auf den Weg gemacht, aber sie spüren so einen starken Gegenwind. Einige stehen da vor diesem geöffneten Weg und sie trauen sich nicht, da durchzugehen. Und einige sind da mittendrin und kämpfen gerade durch diesen Gegenwind und brauchen deine Unterstützung. Ich merke, wie ich spüre gerade in meinem Inneren, wie Menschen da sind, deren Kräfte einfach nachlassen und sie verlieren das Ziel aus den Augen. Sie glauben, sie schaffen es nicht. Aber Gott, ich bete, dass du heute Frieden zusprichst, dass du heute sagst, ich sehe dich, ich bin da an deiner Seite, ich stärke dich. Der Gegenwind ist da, aber ich stärke dich. Danke, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir gemeinsam dieses Leben meistern mit Höhen und Tiefen, mit Tagen, an denen Windstille herrscht, aber auch mit Tagen, an denen wir Gegenwind haben. Und danke, Herr, dass wir aber durch diese Geschichte und durch diese Zusage, dass du die größte Rettungsaktion vollbracht hast, wissen dürfen, Zuversicht haben dürfen, wir kommen am anderen Ufer an. Du hast ein Happy End. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ja, und jetzt würde ich gerne beten, wenn du heute da bist und du sagst, ja, es ist mein Tag, ich würde gerne mein Leben Jesus geben. Vielleicht hast du es noch nie so richtig gemacht, noch nie dich klar dafür entschieden, dann ist heute ein guter Moment. Ich würde bitten, die anderen die Augen geschlossen zu haben, dass wir so ein bisschen Privatsphäre haben. Ist jemand heute hier, der sagt, ja, heute ist mein Tag, ich würde gerne mein Leben Jesus geben und ich will auf ihn hören, dann streck kurz deine Hand aus. Und wenn ich das sehe, kann ich dann für dich beten. Ja. Dankeschön, ich sehe da hinten eine Hand. Es gibt es noch jemand, der sagt, ja, heute ist mein Tag, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will mich bewusst dafür entscheiden. Noch mal jemand da? Okay, danke. Dann beten wir gerne mit dieser einen Person, die sich entschieden hat. Das ist eine gute, eine wichtige Entscheidung. Ich bete vor und ihr betet mit mir, mit dieser Person nach, okay? Jesus Christus, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Du hast ein gutes Leben für mich. Du hast einen guten Weg für mich. Ich vertraue dir. Bisher habe ich auf mich selbst vertraut. Ich habe ohne dich gelebt. Und ich kehre heute um. Ich will auf dich hören. Ich will mit dir gehen. Du zeigst mir den Weg. Du nimmst meine Last, meine Schuld, meinen Schmerz. Ich vertraue dir. Heute fängt ein neues Leben an. An deiner Seite. Ich bin jetzt dein Kind und du bist mein Gott. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch für die Entscheidung und danke für die Unterstützung im Gebet.